Neulich sagte mir mein Sohn, weißt du, es ist doch ein Unterschied zwischen meinem christlichen Freundeskreis und meinen anderen Freunden. Bei den Christen, da ist ein Wort ein Wort. Da kann man sich in der Regel drauf verlassen, wenn einer was sagt. Es gibt sonst so viel Unverbindlichkeit und Unzuverlässigkeit. Vielleicht hängt das ja zusammen mit unserem Thema heute Morgen, Rücksicht in der Gemeinde, Rücksicht unter Christen. Von der Urgemeinde soll ihre Umgebung gesagt haben, man weiß nicht genau, wo dieses Zitat herkommt, aber es ist einfach da. Möglicherweise stammt es sogar von den Gegnern. Man soll gesagt haben, seht, wie haben sie einander so lieb. Und die Frage an uns lautet immer wieder, kann man das auch von uns sagen? Seht, wie haben sie einander so lieb. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, auch die frühe Gemeinde war bei weitem keine heile Welt. Mitnichten, weil sie eben, wie wir heute, auch aus Sündern bestand. Jede Gemeinde besteht aus Sündern, aus begnadigten Sündern, aber aus Sündern. Deswegen waren sie auch damals keine heile Welt in der Gemeinde. Da gab es auch Zoff, Ärger, Missverständnisse. Es gab Schuld, es gab Probleme in der Zusammenarbeit, es gab Kompetenzgerangel, es gab Fehler in der Menschenführung, gab es alles. Auch damals. Und doch war die Gemeinde erkennbar anders als ihre Umwelt. Die Gemeinde Jesu hatte und hat bis heute einen ganz besonderen Zusammenhalt, den es sonst in der Welt nicht gibt. Trotz aller Fehler, die wir mit uns rumtragen, trotz aller Spannungen, die noch da sind, gibt es so etwas wie die Einheit der Gemeinde Jesu. Letzten Sonntag hatten wir so eine typische Spannungssituation der Junggemeinde miterlebt. Wenn Sie das nochmal nachhören wollen, können Sie das über www.beg-hannover.de finden. Ich darf kurz erinnern, als Paulus nach einer langen und gefährlichen Missionsreise endlich in Jerusalem eintrifft, das war lange angekündigt, er hat eine ziemlich große Kollekte im Gepäck, die er in den anderen Gemeinden gesammelt hat für diese Stammgemeinde in Jerusalem gewissermaßen, weil es da eine Hungersnot gegeben hat und manche Probleme auch in finanzieller Hinsicht. Also als er da ankam, da erwartete ihn einerseits ein liebevoller Empfang, aber andererseits auch ein Minenfeld von Konflikten. Und das Hauptproblem, hatten wir gesehen, war das Verhältnis von Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu. Das war von Anfang an schwierig. In der Liebe zu Jesus waren sie sich einig, in dem Wissen, dass er der einzige Messias sei, dass wir von seiner Liebe und von seiner Vergebung leben und nur durch ihn gerettet werden können. Aber wie ging man richtig mit der jüdischen Tradition um? Das war die Frage. Wie viel durften die Juden gewissermaßen aus ihrem alten Leben mit in die Gemeinde hinübernehmen? Und wie sollten ihre Brüder aus dem Heidentum damit umgehen? Dem Paulus war ein Gerücht vorausgereist. Die hatten gesagt, der ehemalige Vorzeigerabbi ist zu einem Gegner des Judentums geworden, zu einem üblen Polemiker, der das Judentum ständig schlecht macht. Das stimmte natürlich nicht. Das war von einigen Gegnern geschickt gestreut gewesen offensichtlich, um das Vertrauen zu Paulus kaputt zu machen, um seinen Einfluss zu schmälern. Ja, und dann stehen sich diese zwei Giganten der Urgemeinde gegenüber. Es gab noch mehr Giganten in der Urgemeinde, aber die anderen Apostel waren zu der Zeit wahrscheinlich auf Reisen, Petrus, Johannes und andere. Und dann stehen sich eben Jakobus, der Sprecher der konservativen Judenchristen in Jerusalem, und Paulus, der Chefstratege für die Heidenmission, gegenüber. Und gemeinsam ringen sie um die Einheit der noch jungen Gemeinde. Und Paulus und Jakobus schenken uns dabei eine gute Lektion, was das heißt, Einheit für die Gemeinde. Was begründet die Einheit? Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Wir hatten gesehen, Jesus selbst begründet die Einheit. Wer zu ihm gehört, der ist Gottes Kind. Und das war die entscheidende Gemeinsamkeit, die wir hier letztens gefunden haben, dass in Vers 20 wird das über die Juden gesagt und in Vers 25 über die Heiden. Sie waren gläubig geworden. Sie waren zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Das begründete ihre Einheit, der Herr Jesus selbst. Und dann hatten wir aber auch gesehen, was die Einheit belastet. Nicht nur, was sie begründet, sondern was sie belastet. Und das ist neben falscher Lehre, das ist sicherlich der gewichtigste Faktor dabei. Aber hier hatten wir letztes Mal noch einen anderen in unserem Text, Apostelgeschichte 21, noch einen anderen Aspekt gefunden. was die Einheit belastet, ist falscher Eifer für das Gesetz. Wir hatten genau gesehen, was das bedeutet, wo wir eigenmächtig Dinge betonen und in den Mittelpunkt drücken und unseren Mitchristen aufladen, Dinge, die von der Bibel her gar nicht so gefordert werden und die in der Bibel nicht dieses Gewicht haben. Da werden wir zu gesetzlichen Eiferern. Hatten wir letztes Mal ausführlicher uns angeschaut. Und da belasten wir die Einheit der Gemeinde. So, und dann war unsere Zeit vorbei gewesen letzten Sonntag. Und wir hatten nur noch einen kurzen Vorausblick auf den Text von heute genommen. Also was die Einheit begründet, was die Einheit belastet, was unsere Einheit bewahrt. Und darum, was die Einheit bewahrt, darum geht es in den Versen 23 bis 26. Und das möchte ich jetzt gerne mit Ihnen zusammen lesen. Da sagt Jakobus zum Paulus, so tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimm zu dir und lass dich mit ihnen reinigen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Erstickten und vor Unzucht. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre. Hier geht es darum, dass nun die Einheit bewahrt wird. Und das Prinzip, das hier deutlich wird, das hatte ich letzten Sonntag schon mal kurz genannt, das werden wir jetzt ausführen. Das Prinzip lautet Rücksicht, Rücksicht in Demut. Und heute wollen wir das nun genauer anschauen, was das heißt, Rücksicht in der Gemeinde. Das ist unser Thema heute Morgen, Rücksicht in der Gemeinde. Wohlgemerkt, Rücksicht kann die Einheit in einer Gemeinde niemals begründen, niemals herstellen, nach dem Motto, wenn wir alle schon rücksichtsvoll miteinander umgehen, dann haben wir Einheit. Das nicht. Begründen kann die Einheit nur die Wahrheit. Begründen kann die Einheit nur der Herr Jesus selbst, der uns zusammenfügt. Aber bewahren können wir die Einheit, wenn der Herr Gnade gibt, durch Rücksicht, auch durch Rücksicht in der Gemeinde. Rücksicht kann dazu beitragen, dass eine bestehende Einheit bestärkt wird. Und darum geht es jetzt in diesen Versen. Wenn wir verstehen wollen, wie rücksichtsvoll Paulus und Jakobus und ihre Mitarbeiter hier miteinander umgehen, da müssen wir nochmal ganz kurz klar machen, wo damals das Problem lag. Worin eigentlich die Spannung bestand bei diesem Dauerbrenner Judenheiden, jetzt Judenchristen und Heidenchristen. Unter dem Dach einer Gemeinde. Es war ja nicht nur der damals unter vielen Juden verbreitete Hass gegen die Heiden allgemein. Und Abscheu gegenüber den Heiden, was weitgehend auch durch die römische Besatzung mitbedingt war. Nee, das haben die in der Gemeinde schon in den Griff bekommen. Das Hauptproblem war die Sonderstellung des jüdischen Volkes. Das war ja nicht nur eine angemaßte Sonderstellung, sondern die war ihm ja ursprünglich von Gott gegeben worden. Und die Heiden durften Christen werden, ohne den Umweg über das Judentum. Allein durch den Herrn Jesus, allein durch den Glauben an ihn. Und nicht erst dadurch, dass sie gewissermaßen dem Judentum beitraten. Und daran hatten viele konservative Judenchristen ganz schön zu beißen, zu knabbern. Das war schwer für die, das zu akzeptieren. Aber die Apostel, obwohl sie Juden waren, sind hier sehr aufmerksam gewesen. Sie haben da überhaupt nichts anbrennen lassen, wie man sagen würde. Sie haben keinen Kompromiss geduldet, keine Eintrübung der Klarheit des Evangeliums, keine gesetzliche Verfälschung des Evangeliums. Sie haben dafür sogar ein kurzes Konzil durchgeführt. Apostelgeschichte 15, hatten wir das ja studiert. Können Sie, wenn Sie wollen, auch nochmal nachhören über unsere Homepage. Apostelgeschichte 15. Und da hatten übrigens unsere beiden hier, Jakobus und Paulus, zu den Hauptreferenten gezählt bei diesem Apostelkonzil. Die hatten das also geklärt. Und das Ergebnis war damals extra schriftlich festgehalten und vielen Gemeinden zugeschickt worden, überbracht worden durch Boten teilweise. Und man kann das so zusammenfassen, den Heiden wird kein zusätzliches Gesetz auferlegt, sie müssen sich nicht extra beschneiden lassen, um Christen erster Klasse zu werden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Christen erster und zweiter Klasse. Sie gehören durch den Herrn Jesus alle vollwertig dazu. Sofern sie an ihn glauben, natürlich. Die Heidenchristen sollen nur dort, hatte man gesagt, wo sie mit Juden zusammenleben, aus Rücksichtnahme auf einige wenige Dinge freiwillig verzichten. Also zum Beispiel auf den Kauf von Götzenopferfleisch oder Verzehr von Blut. Bitte, ihr Heidenchristen, belastet nicht unnötig das Gewissen eurer judenchristlichen Glaubensbrüder. Das war die Botschaft. Und richtet erst recht keine unnötigen Fronten auf gegenüber den ungläubigen Juden, die ihr doch mit dem Evangelium erreichen wollt. Auch das war wichtig. Und dann hatten sie diese vier praktischen Punkte benannt, die alle irgendwie mit 3. Mose 17 und 18 zu tun hatten. Sie sollen sich enthalten vom Götzenopfer, also von dem Fleisch, das den heidnischen Götzen geopfert und später verkauft wurde. Das sollten sie mit Rücksicht auf das Gewissen der Juden nicht machen. Sie sollten kein Blut verzehren. Das war den Israeliten aus bestimmten Gründen verboten gewesen. Und sie sollten darum auch kein Fleisch genießen, das man durch Ersticken getötet hatte, also durch Schächten. Normalerweise wird ja die Halsschlagader durchgetrennt und das Blut abgeführt. Das durften sie essen, aber nicht Fleisch, das man durch Schächten getötet hatte, die Tiere, die man durch Schächten getötet hatte, weil das Blutverzehr bedeutet hätte. Das war die Rücksichtnahme. Und dann noch dieses vierte Kriterium, Unzucht. Das kann als Begriff jede Art von sexueller Sünde bezeichnen. Das war sowieso verboten. Das war klar, dass Ehebruch und unehelicher Geschlechtsverkehr für Christen verboten sind. Das verstand sich von selbst. Genauso wie Morden, Lügen, Verleumden verboten sind. Das war klar. Und Unzucht wird hier vielleicht auch nochmal stellvertretend genannt für alle anderen Grundgebote, die ohnehin gelten. Also die Apostel machen mit dem Konzil eine klare Ansage. Sie sagen einmal, Jesus genügt zur Rettung, kein Kompromiss mit dem Gesetz, keine Zusatzbedingungen. Diese Wahrheit dürfen wir um keinen Preis verwässern. Und sie sagen zum anderen, nehmt im Zusammenleben, im Alltag bitte sensibel Rücksicht. Haltet euch an diesen wenigen Punkten bitte zurück, ihr Heidenchristen, wenn ihr mit Judenchristen zusammenlebt. Überfordert die traditionellen Juden nicht mutwillig in ihrem Gewissen. Und wir sehen hier, worum die Apostel die Heidenchristen bitten. Das ist eine innere Haltung. Das ist kein neues, stures Gesetz, sondern diese Rücksichtnahme, das ist eine Frucht, die Jesus in unserem Herzen wachsen lassen will. Das ist ganz deutlich. Und das steht dann als Formel im sogenannten Aposteldekret, Apostelgeschichte 15, Vers 28 bis 29. Ich erinnere noch mal dran, da heißt es, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, also uns Aposteln, euch Heiden weiter keine Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer, vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Das war die Formel, die das Apostelkonzil gefunden hatte. So, und genau diesen Erlass aus Apostelgeschichte 15, 29, und wir haben das jetzt gemerkt, wiederholt und zitiert Jakobus hier, wenige Jahre später. Hier in Apostelgeschichte 21, Vers 25. Da erinnert er nochmal genau daran, deswegen habe ich das jetzt so ausführlich erklärt, ne? Wegen der gläubig gewordenen Heiden, Vers 25, aber haben wir beschlossen und geschrieben, das kennt ihr ja, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticken und vor Unzucht. Das ist das Aposteldekret, was er hier zitiert. Vorher, werden wir gleich sehen, gibt er Paulus noch persönlich den Rat, dass er noch eine persönliche Aktion starten soll, der Paulus. Aber fügt Jakobus gleich hinzu, das soll man bloß nicht von den Heiden erwarten und auch nicht von den anderen Juden. Das ist eine Privatsache von Paulus. Den übrigen Heiden soll man nichts anderes hinzufügen. Da wird nichts draufgesattelt. Da wird, wie es in Kapitel 15, 28 heißt, keine weitere Last ihnen, bitteschön, auferlegt. Keine Zusatzbedingungen. Und damit haben wir einen ersten Punkt, liebe Freunde, wie Rücksicht in einer Gemeinde aussieht. Wir sollen erstens Unnötiges von den anderen nicht fordern. Also wenn Sie mitschreiben wollen, Rücksicht in der Gemeinde, Punkt 1, haben wir gesehen, Unnötiges von den anderen nicht fordern. Das ist Rücksicht in der Gemeinde. Und genau das hatten die gesetzlichen Eiferer getan. Sie hatten Unnötiges von den anderen gefordert. Und so haben sie in guter Absicht von ihren Glaubensbrüdern etwas verlangt, was Gott eben nicht verlangt hat. Und dadurch sind sie in diese Gesetzlichkeit hineingeraten. Sie haben gesagt, ja, Jesus, aber auch bitteschön noch bestimmte Teile der jüdischen Tradition. Das muss auch noch sein. Wenn ihr wirklich dazugehören wollt, wenn ihr wirklich richtig mit dazugehören wollt, dann muss das auch noch sein. Und ich habe mich gefragt, welche unnötigen Zusatzforderungen könnte es bei uns geben? Vielleicht ein bestimmter Kleidungsstil? Eine bestimmte Tradition? Natürlich sollen wir uns als Christen nicht aufreizend kleiden. Das ist ganz klar. Das gilt besonders natürlich für Frauen. Ich darf das mal einfach so deutlich sagen. Die Röcke sollen nicht zu kurz und die Ausschnitte nicht zu tief sein. Das ist ganz klar, auch hängt mit Rücksicht zusammen. Und da geht es gar nicht in erster Linie um Kleidungsstil, sondern um Umgang mit der Sexualität. Und es ist auch gut, wenn jeder für sich persönlich überlegt, wie kann ich Gott am besten ehren, auch mit meiner Kleidung? Wie kann ich das ernst nehmen, dass der Gottesdienst eine besondere Veranstaltung ist? Das ist ja teilweise auch Geschmacksfrage, das ist von der Kultur mitgeprägt. Was der eine schick findet, findet der andere ganz komisch. Was der eine eher für ehrwürdig hält, das sagt der andere, was ist denn das bitteschön? Das hängt natürlich auch viel mit Geschmacks- und mit Prägungsfragen zusammen, mit Kultur. Da müssen wir einfach Rücksicht nehmen, da müssen wir fragen, was ehrt Gott? Und da müssen wir Geduld einfach auch haben. Aber sobald wir, liebe Geschwister, eine ganz spezielle Kleiderordnung vorschreiben würden, da wäre das nur ein stures Gesetz. Und da würden wir manchen ausschließen oder unnötig verunsichern. Und das dürfen wir nicht. Da machen wir genau das, was die Apostel hier verhindern wollen. Also Rücksicht in der Gemeinde bedeutet erstens, dass ich etwas unterlasse. Nämlich, dass ich es unterlasse, Unnötiges von dem anderen zu fordern. Und das müssen wir immer wieder an der Bibel überprüfen. Da müssen wir uns selbst auch immer wieder kritisch überprüfen. Was erwarten wir eigentlich? Was fordern wir eigentlich? Da wollen wir uns ein Beispiel dran nehmen. Das ist das Erste. Rücksicht bedeutet, Unnötiges von dem anderen nicht fordern. So, das ist so, wenn man so will, die passive Rücksicht. Aber jetzt sehen wir auch aktive Rücksichtnahme. Das ist das Zweite. Und den zweiten Punkt überschreibe ich so, Unbequemes für den anderen tun. Also, Unnötiges von dem anderen nicht fordern, war das Erste. Und das Zweite, Unbequemes für den anderen tun. Und das ist es, worum die den Paulus hier bitten. Und ich denke, jetzt werden wir verstehen, warum diese eigenartige Einzelheit uns hier so berichtet wird. Vers 23, so tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. Sie werden dann alle, so werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man über dich behauptet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Wie muss man sich das vorstellen? Diese vier Männer, offensichtlich aus der christlichen Gemeinde, die hatten vor einigen Wochen ein Gelübde abgelegt. Ein besonderes Versprechen Gott gegeben. Wir wissen nicht welches. Und für die Dauer dieses Gelübdes, das waren in der Regel 30 Tage, durften sie keinen Wein trinken, durften sich keinem Toten nähern und ihr Haar nicht schneiden lassen. Also kein Wein trinken, sich keinem Toten nähern und das Haar nicht schneiden lassen. Das waren die Bedingungen. Wenn in der Familie einer starb, wurde die Zeit des Gelübdes dafür unterbrochen. So, und zum Ende des Gelübdes gab es eine spezielle Opferzeremonie. Das können Sie alles nachlesen in 4. Mose 6. Das war eine klassische alttestamentliche Regelung. Und diese vier Christen haben das gemacht. Sie haben das als eine Möglichkeit gesehen, damit Gott zu dienen, damit ihre Ernsthaftigkeit auch zum Ausdruck zu bringen. Und offensichtlich ging das Gelübde dieser Leute in die letzte Woche. Und jetzt gibt Jakobus Paulus folgenden Rat. Er sagt, begleite sie bei ihrem abschließenden Reinigungsritual und übernimm am besten die Kosten für die fälligen Opfer. Das war nicht wenig. Das konnte er teilweise ja von der Kollekte mit begleichen. Es diente ja der Einheit der Gemeinde Jesu. Wir wissen nicht, ob Paulus das so gemacht hat. Denkbar wäre es. So, und dann, sagt Jakobus, werden endlich die Gerüchte verstummen, du wärst plötzlich ein Gegner des Judentums geworden. Und dann werden sie dir besser zuhören. Und dann wird es weniger Vorbehalte gegen die Heidenchristen bei den Juden geben. Es wird die gesamte Situation entspannen, wenn du das machst, Paulus. Wir lesen hier nicht, wie die erste Reaktion von Paulus gewesen ist. Ich hätte gern seinen Gesichtsausdruck gesehen, als sie ihm das gesagt haben, wie er da wohl reagiert hat. Aber er hat offensichtlich sehr schnell verstanden, was die Brüder von ihm wollten und um welche Rücksichtnahme sie ihn hier baten. Es war eine Rücksichtnahme. Unbequemes für den anderen tun. Auch Unerwartetes für den anderen tun. Paulus hätte das nicht nötig gehabt. Paulus hatte seinen Judengenossen ja nichts Böses angetan. Er hat ja nichts verbrochen. Er hatte auch nicht unfair über sie geredet. Und was sie gegen ihn da vorbrachten, das war, was wir da in Vers 21 und 22 gelesen hatten letztes Mal, ne? Dass du den Abfall von Mose lehrst, dass du sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden lassen und so weiter. Das war ja nicht wahr, das stimmte ja nicht. Das war eine ganz üble Mixtur von Wahrheit und Lüge. Richtig war, dass Paulus gesagt hatte, die Beschneidung ist nicht heilsnotwendig, weder für Juden noch für Heiden. Und bestimmte jüdische Vorschriften, etwa Reinigungsgebote und religiöse Feste, sind für unser Verhältnis zu Gott nicht mehr erforderlich. Das ist durch das Kreuz und die Auferstehung von Herrn Jesus aufgehoben. Das hatte er gesagt. Aber Paulus hatte seine jüdischen Volksgenossen nie bedrängt, dass sie sich von allen jüdischen Ordnungen jetzt trennen sollten oder dass sie ihre Kinder nicht mehr beschneiden lassen dürften oder dass sie keine jüdischen Feste mehr feierten. Er war ja selbst zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen. Und er hatte ja selbst den Timotheus aus seelsorgerlichen Gründen beschneiden lassen, obwohl das nicht nötig war. Also Paulus hatte lediglich betont, Leute, für die Versöhnung mit Gott ist das nicht nötig. Jesus Christus genügt völlig zum Heil und darum darf man diese ganzen Dinge von den Heiden nicht als Zusatzbedingung fordern und die Juden müssen frei entscheiden, wie sie mit diesen Traditionen umgehen. Das war's gewesen. Aber nun war der Schaden mal angerichtet. Nun war das Gerücht gestreut. Es waren, denke ich, auch manche Gutgläubige einfach verwirrt. Stimmt das, was die über Paulus gesagt haben? Stimmt es nicht? Sie wissen, wie das mit Gerüchten ist. Irgendwas bleibt immer mal hängen und Leute werden verunsichert und stellen schwierige Fragen. Paulus persönlich hätte gut damit leben können. Wissen Sie, Paulus, der lebte bewusst im Urteil Gottes. Paulus hätte sagen können, gut, wenn Sie das so mir unterstellen wollen, ist es deren Problem. Paulus hat ein reines Gewissen. Er wusste, Jesus richtet mich und nicht irgendwelche Gerüchtekocher. Für Paulus persönlich wäre das keine Schwierigkeit gewesen. Aber Paulus, es hätte seine Verkündigung unter den Juden behindert, unter den Gläubigen wie unter den Ungläubigen. Und es hätte wohl auch die Einheit von Heidenchristen und Judenchristen ganz schön beschädigt und belastet. Das hätte immer irgendwie dazwischen gehangen, dass der Chefstratege der Heidenmission ein Judengegner wäre. So. Und deshalb haben die erfahrenen Brüder sich gefragt, und ich bin sicher, sie haben auch dafür gebetet, wie kann Paulus den verunsicherten Judenchristen deutlich machen, dass er nicht zum Gegner des Judentums geworden ist? Und wie kann seine Glaubwürdigkeit auch gegenüber den noch ungläubigen Juden, die er ja missionieren will, zusammen mit uns, wie kann die geklärt werden? Wie kann er ihnen helfen, auch dass sie keine weiteren Vorurteile gegen die Heidenchristen aufbauen? Und da kommt dem Jakobus diese Idee, dass er sagt, geh mit diesen vier Männern mit, nimm die zu dir, lass dich mit ihnen reinigen, trage die Kosten für sie und dann wird allen klar sein, dass du dich hier auch einem jüdischen Ritual anschließt. Also er soll sie da gewissermaßen begleiten und er soll die Kosten dafür übernehmen und er soll wahrscheinlich an einem Teil dieses Opfers auch selber teilnehmen. Paulus hatte keine Gewissensprobleme, das zu machen. Und sich mit ihnen zu reinigen, irgendwie an diesem Reinigungsprozess teilzuhaben, das demonstrierte auch eine gewisse Identifikation. Warum hat er das alles getan? Aus Rücksicht. Er hat es aus Rücksicht getan, etwas Unbequemes für den anderen tun. Das ist Rücksicht. Wohlgemerkt, da ging es nicht um irgendwelche Lehrfragen dabei. Es ging nicht um die Frage, wie man gerettet wird. Da waren sich alle einig, allein dadurch, dass wir uns im Glauben an den Herrn Jesus hängen, dass wir uns vor ihm beugen, vor ihm unsere Schuld bekennen, zugeben, dass wir Verlorene sind, die auf Gottes Erbarmen angewiesen bleiben und die sich allein darauf verlassen, dass der Herr Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und die ihn im Glauben als ihren Herrn und Erlöser ergreifen. Da waren sie sich alle einig. Es ging auch nicht um die Frage, was man die Heiden lehren sollte, wenn sie sich bekehrt hatten. Oder dass man den Juden sagen sollte, Leute, macht das so, bitteschön, wenigstens einmal im Jahr ein Gelübde nach der Art der Nazirea. Das wär's, das zeigt eure wahre Ernsthaftigkeit. Nein, darum ging es nicht. Es ging einzig um die Frage, wie man mit bestimmten jüdischen Bräuchen und Traditionen und Ritualen und Gewohnheiten umgehen sollte in dieser praktischen Situation. Darum ging's. Sofern sie keine Sünde sind, natürlich. Sofern sie nicht verboten sind von Gott, sofern sie nicht von Christus wegführen. Und wie reagiert Paulus? Das steht hier so klar und so schlicht in Vers 26. Da nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre. Er hat das einfach gemacht. Er hat das geprüft und gesagt, okay, so wollen wir es halten. Ich mache mit, ich bin dabei. Ein Ausleger hat das wunderschön ausgedrückt, was Paulus hier tut. Er sagt, ein wirklich befreiter Geist wie Paulus lässt sich auch von seiner Freiheit nicht fesseln. Ein wirklich befreiter Geist wie Paulus lässt sich auch von seiner Freiheit nicht fesseln. Sagen, ja, das widerstrebt meiner Freiheit, wenn ich das jetzt doch machen muss. Nein, er war so frei, dass er dieser ungewöhnlichen Maßnahme sich unterwerfen konnte. So frei war er, dass er es getan hat aus Liebe zu den Brüdern, aus Liebe zu dem Herrn der Gemeinde, aus Rücksichtnahme den anderen gegenüber. Was für eine Haltung. Und lasst uns davon lernen, wie kann aktive Rücksichtnahme unter uns aussehen? Auch, dass wir, denke ich, eingehen, auch auf bestimmte kulturelle Bedingtheiten, solange sie nicht gegen das Wort Gottes stehen. Ja? Also mir ist ein Beispiel eingefallen, in manchen russlanddeutschen Gemeinden ist es üblich, dass die Männer auf der einen Seite und die Frauen auf der anderen Seite sitzen. Wenn ich da hingehe, ist es doch kein Problem, mich dem anzuschließen. Das ist einfach eine schlichte Rücksichtnahme und damit kann man doch auch gut leben. Das ist doch in Ordnung. Oder wenn wir dran denken, in kleineren familiären Gemeinden zum Beispiel, wo es üblich ist, dass sich alle duzen. Wenn ich da hinkomme und die machen das so und die empfinden das auch als einen besonderen Ausdruck der Brüderlichkeit, dann sollten wir kein Problem damit haben, uns dort auch zu duzen und duzen zu lassen. Das ist ja nicht eine theologische Grundsatzfrage, es ist einfach eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme, dass ich versuche, auf den anderen so gut wie möglich einzugehen, ihn nicht zu verletzen und auf ihn zuzugehen. Wissen Sie, viel wichtiger als die einzelne Handlung ist dabei unsere innere Haltung. Und Rücksicht heißt einfach Unbequemes für den anderen tun. Rücksicht heißt, wie kann ich dem anderen von mir aus helfen? Wie kann ich falsche Hürden abbauen? Wie kann ich unnötige Anstöße vermeiden? Das ist die Frage der Rücksicht. Und dass ich das nicht einfach abhake und so, ist auch sein Problem. Wenn man damit nicht klarkommt, ist sein Problem. Warum hat er sich so? Das ist nicht Rücksicht. Rücksicht ist geboren aus einer Liebe zu Christus, aus einer Liebe zu seiner Gemeinde. Dass ich frage, was kann ich tun, um zum Zusammenhalt beizutragen? Was kann ich tun, um den Bruder und die Schwester nicht zu belasten? Diese Haltung will der Herr uns schenken. Und dann ein letztes. Manche haben den Paulus dafür hart kritisiert, dass er seinen Brüdern aus dem Judentum so weit entgegengekommen ist. Und andere haben gesagt, ja, das ist doch gar nicht der Paulus, den wir aus den Briefen kennen. Vorsicht, das stimmt nicht. Es gibt eine Stelle im ersten Korintherbrief, die liest sich wie ein Kommentar, wie eine Erklärung zu dieser Situation. Wie ein Kommentar dazu. Und die habe ich Ihnen deswegen extra nochmal mit abdrucken lassen. 1. Korinther 9. Da gibt uns Paulus einen dritten Hinweis darauf, was Rücksicht in der Gemeinde bedeutet. Wir hatten gesagt, Rücksicht heißt Unnötiges von dem anderen nicht fordern. Das war das Erste. Und dann zweitens, Rücksicht heißt Unbequemes für den anderen tun. Das war das Zweite. Und jetzt das Dritte, unverbissen auf den anderen eingehen. Das ist das Dritte. Also wenn Sie den dritten Punkt notieren wollen, unverbissen auf den anderen eingehen. Das ist auch, bitteschön, Rücksichtnahme. Und dazu wollen wir nochmal ganz kurz, wir können den Text jetzt nicht ausführlich auslegen, aber ich möchte Ihnen das nochmal in Erinnerung rufen, wie Paulus unsere Situation hier im 1. Korintherbrief kommentiert, oder zumindest eine ähnliche Situation. Da heißt es, ab Vers 19, 1. Korinther 9, da sagt Paulus, obwohl ich frei bin, hier die Freiheit eines Christenmenschen, obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Das ist die Haltung. Und dann beschreibt er das. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Und dann erklärt er das nochmal. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich doch selber nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Und weiter, Vers 21, dann kommt er auf die Heiden zu sprechen. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin unter dem Gesetz Christi. Das heißt, auch für mich gelten die Grundgebote, wie wir sie in den 10 Geboten etwa haben, damit ich die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das ist Rücksicht. Verstehen Sie, diese Verse gehören natürlich zu den am meisten missbrauchten Stellen der Bibel, so nach dem Motto, hier hat ja Paulus selbst gesagt, man soll sich nicht so verbissen sein, man soll den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche sein, also sich anpassen, wir sollen jedem das Seine geben, wir sollen die Bedürfnisse der Leute erfragen und dann ihre Bedürfnisse bedienen. Nein, das hat er nicht gesagt. Das hat er absolut nicht gesagt. Sondern, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Das sagt etwas aus über sein pädagogisches Vorgehen und über sein persönliches Verhalten. Paulus hat den Juden das Evangelium so erklärt, dass gerade sie es verstehen konnten, auf der Basis des Alten Testaments. Die kannten ja das Alte Testament wie ihre Westentasche. Und Paulus hat ihnen aufgezeigt, anhand von alttestamentlichen Bibelstellen, dass Jesus wirklich der Messias ist, auf den das Alte Testament hinweist. So ist er auf sie eingegangen. In seinem pädagogischen Vorgehen und auch in seinem persönlichen Verhalten ist Paulus auf sie eingegangen. Paulus wollte durch sein Verhalten keine persönlichen Hindernisse aufbauen. Nachdem er Christ geworden war, galten ja bestimmte jüdische Gesetze nicht mehr für ihn. Er konnte jetzt plötzlich Schweinefleisch essen, er musste sich nicht an diese bestimmten Festtage halten, es gab nicht mehr die Pflicht zur Beschneidung, es hatte sich ganz viel geändert. Er war nicht mehr unter dem Gesetz. Aber dort, wo es ohne Sünde möglich war, hat Paulus den Juden keinen Anstoß gegeben. Darum hat er den Timotheus beispielsweise, haben wir ja gesehen, in Apostelgeschichte 16, darum hat er den beschneiden lassen. Warum? Weil der Vater von Timotheus Grieche gewesen war. Er kam also, wenn Sie so wollen, aus einer Mischehe. Und er sollte einen Dienst tun, bei dem er auch ständig mit Juden zu tun haben wird. Und das hätte eine Dauerdiskussion gegeben. Die hätten immer gesagt, oh, wie ist das jetzt mit dem Timotheus, das ist ja auch ein halber Heide, mit seinem Vater, der war Grieche, offensichtlich konnte sich die Mutter nicht durchsetzen, sie haben ihn nicht beschneiden lassen. So. Und Paulus hat hier ihn beschneiden lassen, nicht als theologischen Kompromiss, sondern als ein schmerzhaftes Opfer, um sich die Türen bei den Juden offen zu halten. Das konnte er nur tun, solange es ohne Sünde möglich war. Das hätte er beispielsweise bei den Galatern nie gemacht. Weil in der Gemeinde dieses Missverständnis und diese Irrlehre aufgetreten war, ihr müsst euch noch beschneiden lassen, um wirklich gerettet zu sein. Da hätte er den Timotheus nie beschneiden lassen. Aber hier war es eine andere Situation. Er wollte diesem Mann, der einen wichtigen Verkündigungsdienst übernehmen musste, ersparen, ständig verzettelt zu werden in die Diskussion über seine halbjüdische, halbheidnische Herkunft. Und da hat er diesen Akt der Rücksicht auf sich genommen und Timotheus hat dieses Opfer gebracht, er hätte das ja nicht machen müssen. Er hat gesagt, also Paulus, entweder nimmst du mich so, wie ich bin, oder such dir einen anderen. Und Timotheus hat sich beschneiden lassen, als erwachsener Mann noch. Aus Rücksichtnahme. Versteht ihr, Geschwister, das ist Rücksicht. Das ist Rücksicht, die nur auf der Basis von Demut erwachsen kann. Und nochmal, Paulus war ganz eindeutig in der Sache. Er hat da nie eine Kante abgeschliffen am Evangelium. Aber er war einfühlsam in der Form. Und Paulus hat den schmalen Weg nicht verbreitert, sondern er hat den schmalen Weg so gut wie möglich erklärt. Und so wie er sich den Juden gegenüber verhalten hat, so auch den Heiden gegenüber. Das sagt er ja dann in Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, also die nicht das Alte Testament kennen, die überhaupt noch keine Ahnung von dem wirklichen Gott haben, denen bin ich wie ein Gesetzloser geworden. Damit sagt Paulus nicht, ich habe mich den Sünden der Heiden angepasst. Das nicht. Deswegen betont er extra, obwohl ich ja nicht ohne Gesetz bin. Ich fühle mich ja auch an die weiter geltenden Grundgebote gebunden. Nein, aber sonst ist er den Heiden so weit wie möglich auf gleicher Augenhöhe begegnet. Er hat den Heiden gegenüber nicht sein Judentum herausgekehrt. Paulus hat gesagt, ich kann natürlich nicht machen, was ich will. Ich kann nicht irgendwelche okkulten Riten durchführen. Ich kann nicht irgendwelche dubiosen heidnischen Meditationstechniken einführen, wie das jetzt teilweise beim Jahr der Stille gemacht wird, nur damit ich den Heiden irgendwie näher komme. Das nicht. Ich darf nicht sündigen. Aber wo es ohne Sünde möglich ist, will ich falsche Hindernisse beseitigen. Schauen Sie mal, Hudson Taylor zum Beispiel. Der hat genau das getan. Der hat sich, als er in China war, das wissen viele von Ihnen, gekleidet wie ein Chinese mit diesem langen Zopf. Und seine Missionsgesellschaft haben gesagt, was macht der Kerl da, der macht das Evangelium lächerlich. Wie kann er sich so komisch da aufführen mit diesem Zopf und dieser seltsamen Kleidung? Und was sollen seine Spender sagen im Westen und so weiter? Aber er hat es gemacht aus Liebe und aus Rücksicht. Und es war keine Sünde, Gott verbietet uns nirgendwo, uns einen Zopf zu flechten. Natürlich sollen Männer wie Männer, das ist eben kulturell, wie sich das dann ausdrückt, auftreten und Frauen wie Frauen. Aber dort sind die Männer so herumgelaufen und Hudson Taylor hat sich darauf eingestellt, in seinem persönlichen Verhalten. Und so hat es Paulus gemacht und er hat auch in seinem pädagogischen Vorgehen sich auf die Heiden eingestellt. Er hat ihnen das Evangelium so erklärt, dass sie es verstehen konnten, weitgehend ohne Altes Testament. Sehen Sie sich mal seine Rede auf dem Areopag an in Athen, wo er gesagt hat, eure Götzen sind tot und ihr sucht den Sinn und ihr sucht das Leben. Aber ihr findet es nicht, weil es nur einen gibt, der es euch schenken kann. Und das ist der, den Gott in seiner Autorität ausgewiesen hat durch die Auferstehung. Und der wird der Richter sein. Und darum wendet euch an den, er lebt. Verstehen Sie? So hat es den Heiden erklärt, dort auf dem Areopag. Er war eindeutig in der Sache und einfühlsam in der Form. Und dann das Letzte, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Paulus sagt da bitteschön nicht. Das wird auch leider oft missdeutet. Paulus sagt nicht, ich bin den Sündern ein Sünder geworden, den Mördern ein Mörder, den Ehebrechern ein Ehebrecher, den Lügnern ein Lügner. Nein, worum ging es hier? Es ging um das Götzenopferfleisch. Und Paulus wusste, als Christ habe ich die Freiheit, das Götzenopferfleisch zu essen. Ich habe mit diesen Götzen nichts zu tun und das Fleisch ist nicht magisch belastet. Das war billig auf dem Markt, man konnte es essen, aber es gab Heiden mit Vergangenheit. Es gab Heiden, die an diesen Ritualen teilgenommen hatten, bei denen Fleisch geopfert worden war. Es gab Heiden, die dann zur Tempelprostituierten gegangen waren, nachdem sie sich an dem Opfer teilgenommen hatten, sich den Magen vollgeschlagen hatten und die ihre ganze Biografie mit diesem okkulten Sündigen verbanden, wenn sie nur an das Götzenopferfleisch dachten. Und es war ein Gewissensproblem für sie. Und Paulus hat gesagt, Leute, Wenn ihr mit solchen eng verbunden seid und wenn ihr merkt, das ist für die ein Gewissensproblem, wenn ihr da auf dem Markt dieses Fleisch, das aus diesem düsteren Zusammenhang kommt, esst, wenn das für die eine Not ist, wenn das sie im Grunde genommen ein Stück weit wieder in ihre alte Welt zurückschickt, dann lasst es aus Rücksicht. Ihr seid frei, das zu essen, wenn ihr wollt. Ihr sündigt nicht, wenn ihr das guten Gewissens tut. Aber die haben an der Stelle ein Gewissen, das ausschlägt und ihr könnt das nicht beugen. Nehmt Rücksicht. Bringt sie da nicht in Versuchung. Und sei es, dass sie es dann einfach essen, aber mit schlechtem Gewissen. Und das wäre auch eine Sünde, denn alles, was wir nicht mit gutem Gewissen vor Gott tun, ist Sünde, sagt die Bibel. Nehmt Rücksicht. Das gilt für sein persönliches Verhalten und das gilt auch für sein pädagogisches Vorgehen. Den Schwachen ein Schwacher, das heißt, ich habe denen, die überhaupt keine Ahnung von Theologie hatten und vom Glauben, das Evangelium wirklich nach dem Kleinsten einmal eins erklärt. Ich hab nicht raushängen lassen, was ich für ein gebildeter Rabbi bin. Ich habe mich nicht lustig gemacht über ihre fehlenden Bibelkenntnisse. Ich habe nicht mein großes System vor ihnen ausgefahren, aber ich habe ihnen das ganze Evangelium, das ganze ungekürzte Evangelium gesagt. Den Schwachen ein Schwacher. So dass sie wirklich jede Wahrheit, die zum Evangelium gehört, von der Sünde und vom Zorn Gottes und vom Sühnetod Jesu, dass sie die auch hören konnten. Und wenn Gott Gnade geschenkt hat, auch verstehen konnten. Den Schwachen ein Schwacher in meinem Verhalten und in meinem pädagogischen Vorgehen. Ich muss immer denken an Dr. Baedeker mit dem wortlosen Buch, das wir den Kindern im Kindergottesdienst, den Kleinen oft geben, wo er plötzlich gemerkt hatte, in den russischen Gefängnissen, er brachte Bibeln mit, Und viele konnten gar nicht lesen. Dann hat er gesagt, wie kann ich den Gefangenen, die nicht lesen können, etwas in die Hand geben, in einem sibirischen Gefängnis, das sie erinnert an das Evangelium. Und dann hat er dieses wortlose Buch mit den Farben gemacht, wo man erst diese schwarze Farbe hat, das ist die Finsternis der Sünde. Und wo dann als nächstes die rote Farbe aufgeschlagen wird, dass Christus sein Blut für uns vergießt. Und dann kommt das weiße Blatt, das erinnert uns daran, dass er alles rein macht, dass er uns alle unsere Schuld vergibt, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Und dann das goldene Blatt, das verweist auf den Himmel, dort, wo er uns hinbringen wird, wenn diese Welt überwunden ist, wenn wir einmal am Ende unseres Weges stehen und aufgrund von seiner Vergebung ja Himmelsbürger geworden sind, das goldene Blatt, dahin geht's. Und dann kam noch das grüne Blatt für Wachstum. Solange wir hier auf der Erde leben, wollen wir wachsen in unserem Verhältnis zum Herrn Jesus. Wir wollen wachsen im Vertrauen, im Gehorsam. Wir wollen wachsen in der Kenntnis seines Wortes, wollen wachsen und von ihm geführt werden auf dem Weg zum Ziel. Das war das wortlose Buch. Das war den Schwachen ein Schwacher, denen, die nicht mal lesen können, das Evangelium liebevoll und klar erklärt. Und so wollen wir es auch halten. Wir wollen uns aufeinander einstellen. Wir wollen Rücksicht nehmen. Und das heißt, unverbissen auf den anderen eingehen, liebe Geschwister. Wir hatten schon gesagt, hier spricht Paulus natürlich zunächst über sein Verhalten gegenüber den Nichtchristen, also über seine evangelistische Vorgehensweise. Aber den Christen gegenüber hat er die gleiche Haltung an den Tag gelegt, auch seinen judenchristlichen Brüdern gegenüber. Die waren ja nicht mehr unter dem Gesetz. Das waren ja nicht die ungläubigen Juden von Vers 20 in 1. Korinther 9, denen die unter dem Gesetz sind. Die Judenchristen waren ja nicht mehr unter dem Gesetz. Sie waren ja befreit durch Christus. Sie haben aber einige Dinge noch freiwillig weiter praktiziert, weil es zu ihrer Kultur gehörte und zu ihrer Identität. Und auch diesen judenchristlichen Brüdern gegenüber sehen wir hier in Apostelgeschichte 21, die gläubig geworden waren und eben leider noch teilweise für das Gesetz eiferten. Denen gegenüber hat Paulus die gleiche Herzenshaltung an den Tag gelegt, wie gegenüber seinen ungläubigen jüdischen Volksgenossen. Rücksicht, unverbissen auf den anderen eingehen. Und damit gibt Paulus uns, liebe Geschwister, ein ganz, ganz wichtiges Vorbild. Rücksicht heißt nicht, dass ich alles tue, was der andere will. Rücksicht bedeutet nicht, dass ich mich von den verrücktesten Erwartungen tyrannisieren lasse. Das ist nicht gemeint. Rücksicht heißt erst recht nicht, dass ich inhaltlich faule Kompromisse eingehe. Aber Rücksicht ist, dass ich versuche, dem anderen so zu begegnen, wie es ihm hilft. Wie es ihm hilft. Und deswegen muss ich ihn wahrnehmen. Deswegen muss ich versuchen, ihn zu verstehen in seiner Situation. Mir Gedanken über ihn machen. Wir machen uns oft viel zu wenig Gedanken übereinander. Oder wir machen uns in falscher Hinsicht Gedanken übereinander, so im Sinne von Klatsch und Tratsch. Aber nicht im Sinne davon, wie braucht der andere meine Hilfe und mein Entgegenkommen und meine Rücksicht. Und darum hat Paulus bei diesem jüdischen Ritual mitgemacht. Das war geistlich absolut nicht erforderlich. Aber es war eben auch keine Sünde, das zu machen. Und er hat den Juden damit geholfen, die Vorurteile gegen ihn loswerden zu können. Liebe Geschwister, wir neigen vielleicht manchmal dazu, den Nichtchristen gegenüber besonders schonend und taktvoll zu sein, was auch richtig ist. Aber unsere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern weniger vorsichtig und schonend zu behandeln. Also, dass wir den Nichtchristen gegenüber, da denke ich schon oft ein gewisses Problembewusstsein haben. Dass wir sagen, ja, wir wollen sie nicht verprellen, wir wollen sie nicht überfordern, wir wollen ihnen nicht in irgendeiner Weise das Gefühl geben, dass man ihnen an die Karre fährt, dass man sie nicht ernst nimmt. Da sind wir, denke ich, von Natur aus, von christlicher Natur aus, verhältnismäßig behutsam und aufmerksam und vorsichtig. Aber genau so sollen wir unseren Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern auch gegenübertreten. Dass wir da nicht weniger schonend sind, dass wir uns da nicht weniger um ihr Gewissen scheren. Paulus hat das doch in Galater 6, Vers 10 deutlich gesagt. Er hat gesagt, lasst uns Gutes tun. Und er hätte auch schreiben können, lasst uns rücksichtsvoll sein gegenüber jedermann. Und Sie wissen, wie es dann weitergeht. Am allermeisten aber gegenüber den Glaubensgenossen. Da haben wir eine besondere Verantwortung, rücksichtsvoll und liebevoll zu sein und uns viele Gedanken zu machen, uns zu mühen, uns zurückzunehmen, wo es hilfreich ist, opferbereit zu sein, liebevoll zu sein, nicht nur gegenüber den Nichtchristen, sondern mindestens genauso, Paulus sagt, allermeist aber gegenüber unseres Glaubensgenossen, unverbissen auf den anderen eingehen. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Und ihr Lieben, nur wer frei ist von sich selbst, nur der kann wirklich Rücksicht üben. Und darum hat Paulus das ja auch im 1. Korintherbrief in Vers 19 ganz deutlich gesagt, nicht? Ich habe mich jedermann zum Knecht gemacht. Ich war bereit, mich jedermann, auf jedermann, so gut es eben geht, einzustellen. Wie haben wir es gehört in der Lesung von Bruder Bügeln? Philipper 2, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist hier gemeint. Das ist Demut. Das ist auch unbequem. Das kostet uns manchmal Mühe. Und es kostet uns manches Quäntchen Stolz. aber es ist das, was der Herr von uns will. Und wozu er uns auch die Kraft geben will, dass wir wirklich Rücksicht üben. Und das hilft der Einheit und dem Zusammenhalt in einer Gemeinde. Begründen kann unsere Einheit nur der Herr Jesus. Und auch bewahren, liebe Geschwister, auch bewahren kann unsere Einheit letztlich nur Jesus selbst. Aber unser Herr nimmt uns in diesen Bewahrungsdienst gewissermaßen mit hinein, indem er uns gegenseitig dazu auffordert, seid rücksichtsvoll. Und indem er uns zu dieser Rücksichtnahme auch bevollmächtigt, dass wir Unnötiges von dem anderen nicht fordern, dass wir Unbequemes für den anderen tun und dass wir schließlich unverbissen auf den anderen eingehen. Das ist keine menschliche Möglichkeit, sondern das ist auch Gnade, das ist auch ein geistliches Geschenk. Lasst uns dafür beten, dass der Herr Jesus uns diese Herzenshaltung immer wieder schenkt und dass er diese Herzenseinstellung unter uns auch wachsen lässt. Dann werden auch Fremde immer leichter ein geistliches Zuhause hier bei uns finden. Und dann wird man das irgendwann auch von uns sagen. Seht, wir haben sie einander so lieb. Und auch dadurch wird unser Herr Jesus Christus geehrt werden. Amen.